Heute spreche ich mit einem Mann, dessen Stimme in Deutschland so ziemlich jeder Kino- und Hörspielfan kennt. Er ist unter anderem die deutsche Synchronstimme von Christian Bale, Johnny Depp und sprach bereits mit 10 Jahren seine ersten Rollen. David Nathan sprach mit uns über Kinderbetreuung im Theater, nächtliches Schachspiel im Studio und die Faszination des Merkwürdigen. Mein Name ist Matthias Baumann und ihr hört den Freisprecher bei PH 88,4 auf Uni FM. Auf der Straße würde ihn vermutlich niemand erkennen und doch kennt jeder ambitionierte Kinogänger und Hörspielhörer seine Stimme. Mein heutiger Gast im Freisprecher ist David Nathan, Synchron- und Hörspielsprecher. Ich grüße dich ganz herzlich, David.
Ebenso, guten Tag. Hallo.
Wie würdest du für einen Laien deinen Beruf beschreiben, für jemanden, der keine Ahnung hat?
Das ist schwierig. beschreiben. Ich stehe im Dunkeln, im dunklen Atelier. Im Grunde sieht es ein bisschen aus wie in einem Kino, wenn man Glück hat und die Projektion vorne so groß ist. Und ein berühmter Kollege von mir hat mal gesagt, wir machen einfach nach, was die da oben machen. Und wenn man es ganz lapidar sagen will, ist es das eigentlich. Also wenn man die Synchronarbeit nimmt, dann spielen wir nach, was jemand anders schon mal gespielt hat. Nur, dass uns dabei niemand zusieht, sondern nur unsere Stimme aufgezeichnet wird. Und dann wird beides kombiniert, das Originalbild mit dem, was ich gemacht habe, und dann entsteht im besten Fall irgendeine Art der Fusion. Und die Illusion, wenn es besonders gut gemacht wurde, die Illusion, der amerikanische oder chinesische oder wo auch immer er herkommt, Schauspieler würde Deutsch sprechen.
Wann kamst du denn das erste Mal überhaupt mit Schauspielerei, weil das ist ja das letztendlich, auch wenn keiner zusieht, ja, in Berührung?
Ja, richtig. In Berührung kam ich ja mit im Grunde seit meiner Geburt. Ich komme aus einer Schauspielerfamilie, meine Großmutter war eine Theaterdiva, mein Vater ist Schauspieler, ich bin unter Schauspielern und im Theaterzuschauerraum quasi aufgewachsen und also eigentlich schon relativ früh auf diesen Beruf geprägt worden, sage ich mal. Es kam schon, seit ich denken kann, andere Jungs haben gesagt, was, wenn sie auf die Frage, was willst du werden, wollten sie Astronauten werden oder Polizisten oder was auch immer. Bei mir war eigentlich immer klar, naja, der Junge wird irgendwie irgendwas in der Schauspielerrichtung machen. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Stelle ich mir das tatsächlich so vor, Papa und Mama und Oma proben unter Umständen und du krabbelst auf der Bühne rum und
ja,
guckst
also,
dir das so.
Als ich noch klein war, genau, bin ich ja, also meine Mutter war keine Schauspielerin, hat aber auch im Theater gearbeitet und ich war halt ganz einfach oft da und dann wurden die Kinder abgestellt auf der Probebühne oder im Zuschauerraum und dann wurde geprobt und für mich war das ganz normal. Papa macht da oben komische Sachen. Und man hat natürlich sich dann mit den anderen Schauspielerkindern, das waren sozusagen meine Freunde, also mein Freundeskreis bestand auch schon immer aus den Kindern von anderen Schauspielern. Die treffe ich auch heute noch, heute sind da nun wirklich keine Kinder mehr, aber wir treffen uns noch in diesem Zirkus und das ist immer witzig. Also ja, es blieb mir gar nichts anderes übrig, als irgendwas in dieser Richtung zu werden. Und das ist auch den meisten Schauspielerkindern, die ich so kenne, so gegangen. Die meisten haben zumindest versucht, in dieser Branche irgendwie Fuß zu fassen und vielen ist es auch gelungen. Ja, es scheint so vorbestimmt zu sein.
Ja, die deutliche frühkindliche Prägung, ne, die auch immer gerne.
Sowas.
Ja, ja.
Genau, ja, ja. Vielleicht ist es so. Vielleicht liegt es auch in den Genen. Ich weiß es nicht, ob sich sowas vererben kann oder Talent sich vererben kann. Wahrscheinlich. Und ja.
Das Schauspieler
also, was soll ich machen? Ich habe sogar versucht, zwischendurch was Praktisches zu lernen und habe 3 Jahre lang Maler und Lackierer gelernt im Alter zwischen 16 und 19 so. Weil meine Eltern dann der Meinung waren, Junge, du musst doch auch mal was Praktisches machen und so. Ich war auch wirklich so ein, bevor ich 3 Jahre auf dem Bau war, war ich auch wirklich so ein bebrillter Nerd, der Theater gespielt hat und von den anderen Kids in der Schule immer so ein bisschen belächelt wurde als der na, der Intellektuelle hätten die damals nicht gesagt, aber ne, der Nerd eben Tatsache. Mhm. Und das hat sich erst da habe ich meine zwei linken Hände dann auch wirklich abgelegt in diesen 3 Jahren und vielleicht auch die Arbeitswelt kennengelernt, wie sie normalerweise abläuft. Also um 6.30 Uhr beginnen und um 16 Uhr fertig sein und dazwischen körperlich hart arbeiten. Das wäre was wir dann noch weniger tun. Ich bin ganz froh, dass ich das mal kennenlernen durfte. Und das hat mich auch verändert, glaube ich, und geprägt und auch mir auch gut getan. Also auch tut dem Beruf, wie ich ihn heute ausübe, auch immer noch gut.
Mhm. Was war denn deine erste Rolle, wenn du schon so früh damit Berührung hattest? Also ab wann konntest du wirklich selber oder durftest du mal selber was spielen?
Also ich war, ich glaube, 9 oder 10 Jahre alt, als ich angefangen habe, Theater zu spielen. Da gab es in der DDR, in der ich ja aufgewachsen bin, gab es damals eine Institution oder Institutionen, die nannten sich Arbeitertheater. Das waren im Grunde Laientheater, aber geführt von professionellen Leuten. Und da habe ich dann angefangen, Theater zu spielen. Habe dann später auch an größeren Bühnen in Berlin dann so Kinderrollen gespielt und Jugendliche, den Prinzen und so weiter. Und dann verzweigte sich eins zum anderen und dann ging es los sozusagen. Weil ich war 10 Jahre alt, als irgendeiner zu mir gesagt hat, so, du gehst jetzt mal da hoch und sagst das und das oder machst das und das. Und in der kindlichen Spielfreude habe ich dann damit auch eigentlich nicht mehr aufgehört. Also mit dem Theaterspielen schon. Heutzutage ist mein Berufsfeld ja eher hinter dem Mikrofon, jedenfalls zu großen Teilen. Und ab da war klar, wie es läuft.
Was fasziniert dich denn, wenn du jetzt gerade erwähnt hast, hinter dem Mikrofon arbeitest du jetzt eigentlich hauptsächlich. Was fasziniert dich denn am Sprechen vor bzw. hinter dem Mikrofon so besonders?
Es gibt verschiedene Felder hinter dem Mikrofon, die alle nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Also beim Synchron spielt man wirklich nach, was jemand schon gespielt hat. Da kommt es eher darauf an, das lesen zu können, was dort passiert und für sich selbst zu übersetzen, um es dann mit seinen eigenen Mitteln nochmal wiederherstellen zu können. Das ist ein ganz eigener Prozess. Beim Hörspiel und Hörbuch geht es ja um mich. Da muss ich ja nicht so tun, als wenn ich jemand anders wäre oder irgendeine Rolle füllen, die jemand anders schon vorgegeben hat. Da entscheide ich selbst, wie ich eine Rolle anlege oder wie der redet oder wo die Pausen sind oder wie auch immer ich das haben möchte. Natürlich immer zusammen mit dem jeweiligen Regisseur oder der Regisseurin. Aber faszinierend ist schwierig. Also ich bin zum Beispiel jemand, seit 2003, glaube ich, lese ich hauptsächlich Hörbücher. Also ich setze mich hin, manchmal wochenlang, von morgens bis abends oder solange meine Konzentration oder es eben zulässt und lese anderen Leuten Romane vor. Mhm. Und das ist eigentlich, das mache ich sehr gerne. Ich war aber schon immer eine Leseratte und das ist einfach etwas, was mir total entgegenkommt. Und in so einen Roman einzutauchen, die Figuren zum Leben zu erwecken, da kann man ja auch spielen, wenn man das möchte, wenn man nicht einfach nur runterlesen möchte, was da steht, sondern man kann schon die Figuren ja auch ein bisschen Fleisch geben. Und wenn es dann noch ein schönes Buch ist, ein guter Roman, ein gutes Buch, ist es eine sehr befriedigende Arbeit für mich jedenfalls. Sie ist allerdings etwas einsam. Und klar ist da noch ein Tonmeister und manchmal auch ein Regisseur, ein Hörbuchregisseur, aber im Grunde ist man mit sich in diesem Studio alleine und das über einen langen Zeitraum und muss da arbeiten. Das ist aber etwas, was mir offensichtlich auch entgegenkommt. Ich fühle mich dabei nicht unwohl.
Okay, da kommen wir später nochmal drauf zurück, auf deine Hörspiel- und Hörbucharbeit. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause und dann sprechen wir weiter mit David Nathan über seine Arbeit als Synchronsprecher. Ihr hört den Freisprecher bei PH 88,4 auf Uni FM. Bis gleich. Ihr hört PH 88,4 und ihr hört den Freisprecher. Heute mit David Nathan, Synchron- und Hörspielsprecher. David, wie war denn deine erste Begegnung mit dem Thema Filmsynchronisation?
Meine erste Begegnung mit dem Thema Filmsynchronisation war noch in der DDR, bei der DEFA wurde ja auch synchronisiert. Und das hat mein Vater, neben der Tätigkeit im Theater, war es für die Berliner Theaterschauspieler war völlig normal, dass man zwischen den Proben oder so zum Synchron geht und nachts dann sogar noch zum Funk, also zum Hörspiel sprechen. Und ich saß als kleiner People ganz oft, war ich mit in Berlin-Johannessaal, wo die große DEFA war, und hab da einfach draußen gesessen, und mein Vater hat mit mir Schach gespielt, meistens. Er ist also reingegangen, hat einen Tee gesprochen. In der Zeit habe ich dann meine Figur gesetzt, dann kam er kurz wieder raus, hat seine Figur gesetzt, wieder rein, hat wieder gearbeitet, und so hat er mich sozusagen gleichzeitig beschäftigt, während er da drin ein paar Stunden arbeiten musste. Und irgendwann, das muss auch so gewesen sein, als ich 10, 11 war, hat ein Regisseur halt gesagt, so, wir haben da hier gerade diesen kleinen Jungen, das war sogar ein chinesischer Film, daran kann ich mich sogar noch erinnern, der hatte 30 Takes, also so 30 kurze Sätze vielleicht, oder so, komm, hol die mal rein, der soll das hier machen. Und schwupp, stand ich plötzlich in diesem dunklen Atelier, was mir natürlich schon auf irgendeine Art vertraut war, und stand selber vor dem Mikrofon. Das war eigentlich meine erste Synchronerfahrung sozusagen. Außer natürlich, dass mein Vater war ja damals auch noch einen ganzen Zacken jünger als heute und hat so eine etwas spezielle Stimme auch hat, hat er viel so Zeichentrickfiguren synchronisiert und so. Das sind natürlich Sachen, die ich dann als kleiner Junge immer im Kino oder im Fernsehen gesehen habe und sage, hey, Papa redet wieder und so. Also ich war eigentlich schon immer darauf programmiert irgendwie, und irgendwann haben sie dann halt gesagt, naja, dein Junge da, der kann ja auch das mal probieren, und dann haben sie mich quasi eingesorgt. Dann habe ich schon in der DDR angefangen, ganz viel zu synchronisieren, Gott sei Dank auch in dieser wunderbaren Vorwendezeit, in der, ich meine, wir haben ja wenig amerikanische Filme synchronisiert da und so, und aber es gab dann so eine, in der Zeit von Perestroika und Glasnost kamen so ein paar wirklich besondere Filme aus Russland zum Beispiel rüber, die wirklich sehr kritisch waren und anders als alles, was man bis dahin gesehen hatte. Die wurden dann sogar synchronisiert und teilweise auch im Kino sogar gezeigt, obwohl sie wirklich schwierig zu handeln waren für den Staatsapparat. Und das war eine spannende Zeit. Das habe ich selbst als junger Kerl mit 14, 15 mitbekommen, dass alle aufgeregt waren, dass wir das so machen durften. Daran kann ich mich jedenfalls sehr gut erinnern. Das änderte sich dann alles nach der Wende. Da war ich 18 mit genau der Wende. Wir sind aber schon ein Dreivierteljahr vor dem Mauerfall ausgewandert nach West-Berlin, von Ost-Berlin nach West-Berlin, nach einer langen Wartezeit. Und da wurde anders synchronisiert dann und auf eine andere Art auch. Und aber es fiel mir nicht schwer, mich da umzugewöhnen. Es war eher leichter als im Osten.
Die meisten Kinogänger kennen dich ja zum Beispiel als Stimme von Johnny Depp oder Christian Bale. Ich könnte da noch etliche aufzeigen. Erleichtert es deine Arbeit eigentlich, wenn du einen Schauspieler jetzt immer wieder synchronisierst in verschiedenen Rollen?
Ja, das erleichtert die Arbeit ungemein. Also es hängt dann nochmal davon ab. Also bei Johnny Depp zum Beispiel ist es immer schwierig, weil es ist immer etwas, was ich erst finden muss. Also er ist so unterschiedlich und so verrückt in seiner Spielweise, das bedeutet für mich, also ich fühle mich auf ihm zu Hause, aber ich muss es erst erarbeiten. Bei Christian Bale zum Beispiel, der jetzt lange nicht so, wie soll man sagen, nicht so ausstaffiert ist und nicht so viel macht und relativ normale Filme auch oder normale Rollen spielt, mehr als Depp, der kommt mir auch vom Körper und von der Stimmenfarbe und von allem so entgegen, bei dem komme ich einfach nach Hause. Also da bereitet mir überhaupt keine Probleme, den zu vertonen. Da finde ich immer den richtigen Ton sofort. Bei anderen muss man suchen, aber na klar, je öfter man und den Depp mache ich jetzt seit, glaube 95 oder so. Ich weiß inzwischen, wie der atmet, wann der atmet, warum der atmet, wie der was meint und so. Das sind natürlich alle Dinge, die man dann irgendwann verinnerlicht hat und die automatisch passieren. Bin trotzdem immer noch aufgeregt, wenn ich einen Film mit ihm habe, der neu ist und mir den angucke und sehe, mein Gott, macht er denn jetzt wieder? Und dann habe ich mir gefälligst was zu überlegen, wie man das irgendwie transportieren könnte. Okay. Und das ist aber gleichzeitig auch eine schöne Sache eigentlich. Ja, also man wächst mit denen so zusammen. Jetzt so, weil ich das eben schon auch eine Weile mache und jetzt auch nun bald auf die 50 zugehe, kann ich ruhig sagen, dass man mit denen, obwohl man sich nicht kennt, irgendeine Art von Beziehung doch aufbaut, okay. Offensichtlich. Ja.
Begegnet bist du ihm demnach nie?
Dem Depp nicht. Der hat mir mal zugewunken auf einer Premiere, weil meine Frau gesagt hat, ach komm, lass uns doch mal hingehen. Ich würde doch einmal gerne ihm die Hand schütteln. Und da habe ich gesagt, ich gehe sonst nicht auf so eine Veranstaltung, obwohl wir manchmal eingeladen werden, vermeide ich sowas meistens. Und sind wir aber hin. Aber er war umzingelt von, ich würde sagen, 20 Bodyguards plus die Leute, die ihn sowieso wahrscheinlich umlagern. Also wir haben es auf 5 Meter geschafft und er hat nicht mir, aber meiner Frau kurz zugelächelt. Das war,
nein, immerhin.
Der war nicht dran. Also hätten wir uns mehr rangekämpft, wären wir wahrscheinlich mit in Handschellen auf dem Bauch gelandet. Mhm. Aber Christian Bale habe ich mal getroffen. Bei der Berlinale hat der Kosnick, der Berlinale-Chef, hat uns mal zusammengebracht für eine halbe Stunde, weil er nämlich da war und einen Film hatte und ich zufällig auch mal einen Film gespielt hatte, der auch zufällig bei der Berlinale lief. Und das war so eine Gelegenheit, mal zu sagen, man trifft sich mal unter Kollegen für einen Kaffee so zwischendurch. Und das haben wir auch gemacht und kurz gequatscht. Das war auch wirklich interessant und witzig. Aber normalerweise treffen wir die Jungs nie. Okay. Also ich kenne nur wenige Kollegen, die ihre Leute da mal getroffen haben und noch weniger, die mit denen auch Kontakt halten oder so.
Okay.
Die werden in jedem Land der Welt synchronisiert. Die interessiert es auch überhaupt nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwo schwierig, den Überblick dann zu behalten, ne? Wenn man so viele verschiedene Stimmen hat als Schauspieler in allen Teilen der
Absolut.
Welt.
Absolut, wobei die sich damit beschäftigt haben, sind auch einige, gibt es, die wissen schon, dass wir in Deutschland hier nicht nur die Erfinder der Synchronisation, sondern auch die Weltmeister, und zwar die Dauerweltmeister der Synchronisation sind, weil wir nämlich Tatsache die einzige Nation sind, die das mit Herz betreibt, mit dem Anspruch, wirklich das zu übersetzen, was man, also nicht wörtlich zu übersetzen, sondern die Emotionen zu übersetzen und den Film eben einzudeutschen, ohne ihn dabei zu zerstören, obwohl eine Synchronisation natürlich immer eine Filmzerstörung auch auf eine Weise ist, wie die Cineasten richtigerweise ja behaupten. Aber wir sind, und das wird immer wieder mir bestätigt von Supervisern, von großen, von Disney oder wie sie alle heißen, die großen Publisher, die fliegen ja in ganz Europa rum, machen es in Italien, in Frankreich, in Indien und was ich wo auf der Welt. Mhm. Und die sagen immer, Mensch, ihr Deutschen, ihr könntet einfach, ihr macht es so, ihr versucht es wirklich nachzuempfinden. Und das glaube ich auch, dass es so ist, wenn ich mal im Urlaub bin und andere Synchronisationen höre, auch wenn man die Sprache nicht versteht, sieht man doch, dass es erstens komisch aussieht und man hört die Synchronisation. Und ich bilde mir ein, im Deutschen hört man sie nicht immer.
Der Eindruck entsteht, als wäre das tatsächlich, wenn man es nicht weiß, die Stimme dieses Schauspielers.
Genau, wenn es eine gute Synchronisation, die mit Liebe und Leidenschaft und so gemacht ist, dann kann man diese Illusion herstellen. Ja, das geht.
Ich meine, es gibt ja natürlich teilweise wirklich Schauspieler, die, glaube ich, auch beide Sprachen sprechen. Mir fällt jetzt nur Gerd Fröbe ein beispielsweise, der in Goldfinger sicher, glaube ich, sowohl im Original als auch in der deutschen Fassung spricht er sich.
Ja,
aber das sind wahrscheinlich die wenigsten, die das können.
Das sind ganz wenige. Also im Moment ist es, glaube ich, Diane Kruger heißt sie, ne? Diese der Neue, die jetzt viel spielt. Die dreht ja inzwischen auch deutsche Filme und ist eigentlich Deutsche, hat aber bisher immer mit ganz vollem Akzent Deutsch gesprochen.
Mhm.
Wurde also synchronisiert. Jetzt hat sie allerdings einen deutschen Film gedreht, habe ich gerade gestern irgendwo im Fernsehen gesehen und spricht dort hervorragend akzentfreie Deutsch und wird also und hat gesagt, sie findet das toll und kann sich vorstellen, in Deutschland Filme zu drehen. Die wird also demnächst wahrscheinlich im Synchronstudio stehen und sich selbst synchronisieren. Davon gehe ich mal aus, wenn sie die Fähigkeit hat. Andere haben das versucht und sind gescheitert.
Das ist wahrscheinlich aber auch wirklich was, das kann man oder das kann man nicht, also sich selber synchronisieren, ne?
Das glaube ich. Ich kenne sehr viele, sag jetzt keine Namen, aber sehr viele berühmte Leute in Deutschland, die das überhaupt nicht können und auch eigentlich total ablehnen. Mhm. Und wenn sie dann merken, sie scheitern, furchtbar austicken. aber es ist schwierig. Es gibt nur wenige, sage ich mal. Es ist ja so, synchronisieren oder auch die Arbeit hinter dem Mikro, wenn man es auf alle Bereiche mal ausdehnen will. Es gibt auch andere, aber es gibt Theater, es gibt Film, es gibt Fernsehen, es gibt das Mikrofon. Es gibt nur ganz wenige Kollegen, die alle Felder gleich gut bedienen können. Also das sind wirklich Multitalente. Es gibt andere, die können hervorragend sich vor der Kamera also sind einfach kameraaffin und können aber im Theater wirken sie belanglos. Andersrum gibt es Theatergrößen, die einfach große Theaterstars sind, die kann man nicht vor eine Kamera stellen, wenn man denkt, was machen die denn da? Was grimassieren die denn da herum? Und genauso gibt es auch beim Mikrofon. Das Mikrofon gilt als leichteste, weil man wird ja nicht gesehen, ja, und außerdem wird es aufgezeichnet, man kann es immer wieder machen und so. Ich bin da nicht so sicher. Also ich weiß, in der DDR damals wurde, wenn eine junge Schauspielerin oder ein Schauspieler von der Schule kam und also anfing, Theater zu spielen oder was, wurde immer beim Rundfunk oder beim Synchronisieren bei der DEFA wurde immer eine Mikrofonprobe gemacht. Da musste man erstmal ein paar Stunden hin und am Mikrofon Texte sprechen, um überhaupt rauszufinden, ob derjenige für diese Arbeit geeignet ist. Und wenn der da nicht geeignet war, wurde der auch nie wieder angerufen. Ja? Ja. So, also man muss da schon, weil du als Radiomann weißt auch, also das Mikrofon erfordert eine gewisse Haltung und eine gewisse Sprechtechnik, sage ich mal, und eine Ansprechhaltung. Und die hat man vielleicht oder hat sie nicht, das stimmt schon.
Ja. Mir fällt jetzt nur gerade da ein Beispiel ein, bei John Sinclair, der das geschrieben hat, alle, weiß nicht wie viel tausend Romane das mittlerweile sind, der Helmut Rennergert, der darf ja in dieser neuen Umsetzung ab 2000 an ein, zwei Stellen darf er mal kurz mitsprechen.
Ja.
Meistens stirbt er nach 10 Sekunden. Aber er sagt, es war ihm auch ganz recht, weil er hat gesehen, wie unglaublich körperlich anstrengend das auch ist, wenn das echt sein soll. Und er meinte, also länger als Lokführer, der nach 10 Sekunden einen Löffel weggibt, hätte ich es auch nicht durchgestanden.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Das kenne ich von einigen Autoren. Ich bin ja, wie gesagt, lese sehr viele Hörbücher und es gibt natürlich deutsche Autoren, die, wenn ihnen gesagt wird, so, wir machen jetzt dein Buch auch als Hörbuch, sagen die, oh, das will ich aber selber vorlesen, weil sie natürlich in ihrer Vorstellung niemand anders das so können kann wie sie, ja. Mhm. Aber die innere Stimme, die man hört und die man dann wiedergibt, sind dann doch zwei ganz verschiedene. Und die Selbstreflektierenden, die meisten von denen, merken nach spätestens 2 Stunden, verlassen sie das Studio wieder und sagen, bitte nehmt bloß jemanden, der das kann. Ich will es nicht machen. Ja, das habe ich schon sehr oft erlebt. Und das finde ich dann auch gut, wenn sie einsehen, dass das einfach Schreiben und Sprechen dann eben doch zwei verschiedene Dinge sind.
Ja. Jetzt kurz vor der Musikpause hätte ich einfach noch gefragt, gibt es einen Schauspieler, den du wahnsinnig gern mal synchronisieren würdest und bisher die Gelegenheit nicht hattest?
Also ich muss sagen, wenn das Schauspieler wären, dann wären das aus anderen Zeiten. Also ich hätte gerne, was weiß ich, Gregory Peck synchronisiert, ja, oder so. Aber von den Schauspielern, die in meiner Generation jetzt zur Verfügung sind, muss ich sagen, bin ich mit denen, wenn man mal die beiden berühmtesten davon, Bale und Depp, nimmt, wie hätte ich es besser treffen können? Für mich sind das die Top-Leute und auch die besonderen Leute, die besonderen Filme machen. Also ich habe, was das angeht, schon so ein unfassbares Glück, dass mir eigentlich keiner einfällt, den ich jetzt unbedingt noch synchronisieren müsste oder so. Ich bin sehr froh, so wie es gelaufen ist. Die ich abbekommen habe, sind schon perfekt.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz zu unserer nächsten Musikpause. David, wenn du willst, kannst du dir ein Liedchen aussuchen und auch für unsere Hörer kurz anmoderieren, was du gerne hören möchtest.
Ich freue mich, dass ich gefragt werde, auch welche Musik ich gerne hören würde. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Ich bin großer Smashing Pumpkins und Billy Corgan Fan schon seit der ersten Stunde eigentlich. Und ich finde, es wird viel zu selten gesendet. Insofern würde ich mich über den Song Love von dem Melancholy Doppelalbum sehr freuen.
Und das spielen wir und hier kommt es. PA 88,4, hier der Freisprecher für euch heute mit dem Synchronsprecher David Nathan. David, du sprichst ja auch sehr viel Hörspiel und Hörbuch, hatten wir ja vorher schon ganz kurz angerissen, das Thema. Mhm. Wann hast du denn begonnen, auch als Hörspielsprecher zu arbeiten?
Also ich persönlich unterteile das nochmal in Hörbuch und Hörspiel, weil es wirklich zwei ganz verschiedene Arbeitsweisen sind, die sich außer durch den Umstand, dass ein Mikrofon vor einem steht, nicht doch sehr unterscheiden. Hörspiel habe ich auch schon als Kind gemacht, bin natürlich mit Hörspielen auch aufgewachsen. Das war damals ja auch noch ein Medium, was stärker war als heute, glaube ich, obwohl das Hörspiel wieder im Kommen ist, Gott sei Dank. Und das habe ich eigentlich auch, seit ich dann Theater gespielt habe und Synchron, als Junge habe ich auch schon Hörspiele gemacht. Aber mit dem Hörbuch, was eigentlich meine Hauptbeschäftigung seit vielen Jahren ist, weil es auch einfach so viel Zeit frisst, dass für viel anderes gar nicht übrig bleibt, habe ich angefangen 2003. Habe ich mein erstes Hörbuch gelesen. Ich weiß noch wie heute, wie ich vom Flughafen abgeholt wurde von der Chefin vom Verlag. Die saß dann neben mir und ich im Auto und ich habe dann irgendwie nach 20 Minuten zu ihr gesagt, sind Sie sich ganz sicher, dass Sie das mit mir machen? Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sein soll, anderen Leuten ein Buch vorzulesen. Und sie sagte, naja, wir probieren das mal, setzen sich hin und so. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es mir total liegt und dass es eine wunderschöne Arbeit ist und die ich total gerne mache und habe dann angefangen, eigentlich nur noch Hörbücher zu lesen. Jetzt seit einiger Zeit synchronisiere ich auch wieder mehr, einfach der Abwechslung halber, aber ich habe bestimmt jetzt 10 Jahre, sage ich mal, fast ausschließlich Romane gelesen und das ist so was ich für mich gefunden habe, was wirklich, was mir am meisten Spaß bereitet. So in meiner Arbeit. Und Gott sei Dank mögen die Leute auch offensichtlich, wie ich lese, ihnen vorlese, so dass ich immer wieder gefragt werde, ob ich das machen möchte. Und das ist natürlich ein super Zustand.
Du sprichst ja gerade bei den Hörbüchern in vielen Grusel- und Horror-Hörspielen, aber vor allem Hörbüchern.
Ja, habe ich viel gemacht.
Genau, Stephen King-Romane sind da einige bei, vielleicht sogar mittlerweile alle. Weiß nicht.
Die meisten, ich glaube schon. Also alles, was da seit Jahren neu kommt, habe ich immer gelesen und auch viele von den alten. Nicht alle, ich glaube, sein Werk ist so, ich weiß nicht, der schreibt schneller, als ich lesen kann. Ja, so, der hat so unglaublich viel geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das alles schaffen würde, aber ich habe schon einen großen Haufen.
Da ist er ja auch H.P. Lovecraft sehr ähnlich, den du ja auch sehr viel gelesen hast, ne? Gerade in dieser, wie heißt das, Bibliothek des Schreckens, diese Hörbuchreihe von LPR Records, glaube ich.
LPL Records, genau.
Genau. Also so Necronomicon und was da alles dabei war.
Genau, den habe ich da erst kennengelernt, den Lovecraft.
Ach, den kanntest du vorher gar nicht.
Na, nicht so detailliert, nee. Und ich weiß ja dann aus meinen anderen Lesungen mit King zum Beispiel, also der Lovecraft war für King immer ein großes Vorbild oder ist für viele Autoren aus diesem Genre einer der ersten, der damit angefangen hat, auf den beziehen sich ganz viel. Und insofern finde ich es ganz gut, dass ich den so detailliert kennenlernen durfte, seine Werke. Die waren sehr schwer zu lesen.
Ja, und ist ja auch ein sehr, ein starker Vielschreiber gewesen, ne? Ähnlich wie King auch. Also was Lovecraft hat, ich weiß nicht, ob man das jemals alles gelesen kriegt, was der je geschrieben hat. Was fasziniert dich denn an diesem Genre von Grusel und Horror, also King über Lovecraft und was es da so alles gibt, was du gemacht hast?
Tja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe schon als Kind geliebt, Science-Fiction zu lesen. Das war eigentlich mein Genre als Jugendlicher und als Kind. Ist es auch heute noch. Ich lese das Zeug wirklich gerne und ich mag einfach krude Geschichten und ich habe eine Affinität zu dieser Art Literatur. Das kann man nicht anders sagen. Es muss aber nicht reines Horror oder Grusel sein. Also es kann genauso gut merkwürdig sein. Es muss nicht immer auf den Schock angelegt sein oder auf die Gänsehaut, sondern für mich reicht es schon, wenn es eine Merkwürdigkeit, was Schräges in der Geschichte gibt. Ja, also so eine Roman habe ich auch gelesen. Aber wie es so ist, ist diese Horrorliteratur und diese, was King geschrieben hat, diese ganzen Sachen sind natürlich sehr weit verbreitet, viel weiter verbreitet als mal Krimis vielleicht ausgenommen, Krimis laufen immer, ja, aber King ist ja so, wie soll ich das sagen, eher so früher, für mich war das früher mal Flughafenliteratur, man kauft sich am Flughafen ein Buch, fährt 3 Wochen in Urlaub und wenn man wiederkommt, kann man es im Grunde weglegen, hat man es halt ausgelesen, möglichst dick, möglichst so. Und ich habe dann erst im Laufe der Jahre gelernt, dass das eigentlich überhaupt gar nicht so ist, dass das nämlich ein großartiger Erzähler ist und nicht nur irgendwie so ein Schreiberling. Das musste ich erst selbst feststellen im Laufe der Arbeit. Aber es ist natürlich auch, um die Frage zu beantworten, es ist natürlich auch eine Schublade, in die wir alle immer, jeder von uns, gesteckt werden. Meine Schublade war eben zufällig, meine ersten Hörbücher waren diese Lovecraft-Sachen und diese Horrorliteratur. Und ich werde heute noch als Horrorleser so oft vorgestellt oder eingeführt und so, wo ich mal denke, ja, okay, ich habe jetzt nur wirklich schon Murakami gelesen und also wirklich andere Literatur, wobei Murakami auch immer Merkwürdigkeiten und auch diese Horrorelemente in seinen Büchern ja durchaus hat, aber es ist eine Schublade, in der ich stecke und daran habe ich mich gewöhnt. Das macht mir nichts. Ich finde das in Ordnung, solange es zwischendurch auch Bücher und Romane und Stoffe gibt, die eben nicht so sind. Also wenn nur das wäre, wäre es mir zu langweilig.
Ja.
Ja? Aber ich mache das gerne. Ich habe damit kein Problem, auch die Leute zu unterhalten. Fühle mich auch selbst unterhalten. Letztendlich kommt es sowieso immer darauf an, gar nicht so sehr auf die Art des Stoffes, sondern auf die Schreibe. Wie ist es geschrieben? Und noch viel wichtiger, wie ist es übersetzt? Mhm. Und wenn diese beiden Sachen gut sind, kann ich an allem Spaß haben. Also wenn es eine schöne Sprache hat oder eine Sprache, die stimmig ist, sagen wir mal so, für mich zu erspielen ist, viele Figuren drin vorkommen. Das ist bei King zum Beispiel immer so, da gibt es 2000 Seiten Bücher mit, weiß ich nicht, 500 Figuren, die alle mal immer mal wieder auftauchen, die alle sich zu merken und den Film, den inneren Film vor dem inneren geistigen Auge laufen zu lassen, das macht mir schon Vergnügen. Und das hat man in dieser Horrorsparte eigentlich öfter. Da gibt es auch gute Schreiberlänge, muss man sagen.
Wenn du jetzt
filmisch schreiben,
ja,
das erleichtert die Sache.
Das Kino im Kopf, ne, was auch bei Hörspielen oft irgendwie als Satz genannt wird. Also
ja,
das Bilder entstehen
oft,
beim
ja,
Hören. Genau. Finde ja, ich immer das Faszinierende. Richtig. Jeder kann es hören, aber jeder sieht, wenn man so will, was anderes, obwohl er das Gleiche hört und interpretiert es für sich selbst und nochmal neu.
Absolut.
Ja.
Ja, genau, so ist das. Ich weiß von zum Beispiel von den King-Sachen, ich weiß nicht, ob die Leute alle unterschiedliche Sachen sehen oder ob sie eben doch zum Teil das sehen, was ich sehe, weil ich es so lese, wie ich es eben gelesen habe oder so. Das wäre schön. Das werden wir aber nie erfahren, sozusagen. Aber wichtig ist nur, dass man begreift, dass Hörbuch eben kein Medium ist, dass die Leute zum Einschlafen, also ist jedenfalls mein Anspruch. Ich weiß, dass viele damit einschlafen, auch viele meiner Hörer, aber es sollte schon der Anspruch sein, irgendwie die Leute an die Geschichte zu binden und sie eher zum Weiterhören zu animieren, als dazu einer monotonen Stimme lauschend immer weiter so langsam einzuschlafen. Das ist nicht das, was ich da machen möchte.
Wenn du jetzt dir so einen Roman, wie zum Beispiel so ein Stephen King, du kriegst den auf den Tisch, das wird gesagt, okay, Herr Nathan, bitte, das möchten wir gerne jetzt als Hörbuch produzieren. Wie gehst denn du da ran? Also überlegst du dir schon vorm Studio, wie könnte ich diese und jene Figur, wie möchte ich die absetzen?
Das ist wirklich unterschiedlich. Das hängt vor allem von der Qualität des Stoffes ab. Je schwieriger der Stoff, desto mehr Vorbereitung investiere ich sozusagen. Aber ich bin niemand, der sich genau überlegt, also den mache ich jetzt so und der muss unbedingt so. Also es kann sogar sein, das mache ich oft, weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt sage, aber so ist es. Also ich überfliege die Bücher auch nur bei King zum Beispiel. Ich weiß inzwischen, wie der schreibt oder vielmehr ich weiß, wie er übersetzt wird und lasse mich dann bei solchen Büchern auch gerne einfach während der Arbeit auf das ein, was da passiert. Und wenn ich merke, dass irgendwas anders ist, als ich es mir dachte oder jemand mich darauf aufmerksam macht oder plötzlich im Text etwas ist, wo gesagt, ach Mensch, wir hätten das so und so machen müssen, dann kann man es ja nochmal machen. Ist ja das Schöne, dass es offene Aufzeichnung ist und dann geht man eben nochmal ran und verändert Dinge. Aber eigentlich, gerade bei so Büchern, was ich ja auch viel mache, sind so Krimis. Da zum Beispiel habe ich mir bei vielen Dingen, mache ich es so, dass ich den Roman gar nicht lese, sondern meine Frau liest den Roman für mich und erzählt ihn mir dann. Aber ohne mir die Pointe zu verraten oder ohne mir zu verraten, wer der Mörder ist. Und ich glaube, die meisten Kriminalromane sind ja aus der Sicht des Polizisten oder des Detektivs geschrieben. Ja, wenn ich nicht weiß bis zur vorletzten Seite, wer hier der Mörder ist, transportiert sich diese Spannung, dieses Nichtwissen transportiert sich durchs Mikrofon auch auf den Zuhörer. Ja, es dürfen natürlich nur keine Fehler sein. Oder am Ende wird gesagt, der Kommissar hat die ganze Zeit gestottert und ich habe ihn aber ganz normal gesprochen. Das wäre natürlich fatal. Das ist mir aber noch nie passiert. Aber ich glaube, wenn man zu viel vorbereitet im Medium Hörbuch und zu akribisch das macht, dann geht so ein bisschen der Film eben verloren. Der Film muss immer laufen. Das ist das Allerwichtigste, dass der nicht abreißt. Und das bedeutet für mich eine konzentrierte Arbeit am Text, ohne zu viel vorher zu wissen und hinein zu interpretieren und zu denken. Ich mache lieber mal einen Aussprachefehler. Wird ja manchmal, gibt im Internet natürlich Leute, warum hat er denn die ganze Zeit das heißt doch ja, wo ich immer sage, Leute, darum geht's mir aber nicht. Mir ist wurscht, ob man Mecklenburg oder Mecklenburg sagt. Ich möchte gerne, dass die Inhalte und die Figuren glaubhaft und lebendig sind. Und im wahren Leben machen wir alle Fehler. Und wenn sowas mir mal passiert, das finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist aber wirklich keine Faulheit meinerseits, sondern einfach, obwohl es schwierig ist, am Freitag mit einem Roman aufzuhören und am Montag mit dem nächsten anzufangen oder am Dienstag mit einem Roman aufzuhören und am Mittwoch mit dem nächsten anzufangen. Damit habe ich mittlerweile Probleme. Das konnte ich vor ein paar Jahren auch noch easier. Aber ich bereite, wenn jetzt jemand sagt, komm, hier ist Thomas Mann, lies mal die oder weiß ich nicht, oder bei Murakami ging es mir so, den habe ich wirklich vorher sehr genau gelesen, sagen wir es mal so. Ich bin niemand, der sich Sachen anstreicht und hier machst du so und da machst du so, das sehe ich alles dann bei der Arbeit. Die Frage ist, wie genau lese ich vorher, was ich dann vertone, und das unterscheidet sich wirklich von Autor zu Autor und von Buch zu Buch.
Ist aber dann eigentlich ein Schaffensprozess im Studio dann, ne, vorm Mikrofon?
Das finde ich schöner, als wenn ich den Schaffensprozess quasi vorwegnehme zu Hause alleine und dann so dahin komme, alles ist fertig vorbereitet. Ich muss es nur noch quasi sagen. Das finde ich schade. Ich finde es schöner, wenn es auch im Atelier, im Studio, was ja dann die meiste Zeit auch frisst, wenn man da das Gefühl hat, auch noch zu arbeiten und auch mal zurückgeht oder was verbessert oder sagt, warte, geh noch mal 3 Seiten zurück, ich mache diese Sache normal, die muss viel mehr ausrasten oder ich weiß es nicht. Das sind Altgedanken, die kommen mir eigentlich erst, während ich den Film selber ja sehe. Ja. Ich sehe im Grunde ja den Film des Buches und muss ihn nur gleichzeitig simultan wiedergeben.
Wir machen noch mal eine kurze Musikpause und sprechen dann gleich weiter mit dir, David. Bis gleich und ja, bleib dran. Ihr hört den Freisprecher hier bei PH 88,4 auf UniFM. Heute mit dem Synchron- und Hörspielsprecher David Nathan. David, für das Label Lauscher Lounge trittst du im Rahmen von den Prima Vista Lesungen auch immer mal wieder live auf. Worum dreht sich's denn da genau?
Also eigentlich, um kurz auszuholen, entstanden ist es so, mein Kollege Oliver Rohrbeck, ein Mitglied der 3 Fragezeichen, die wahrscheinlich sehr viele aus ihren Kinderbettchen schon kennen, hat ja ein eigenes Label und ein eigenes Studio und aber auch eine eigene Live, wie sagt man denn, ja, er ist Veranstalter. Und er hat viele Kollegen schon rangeholt, auch aus dem Synchron, wir machen dort Live-Hörspiele oder Drehbuchlesungen von abgelehnten Drehbüchern oder ganz viele verschiedene Dinge. Und er hatte das zu einer festen Institution gemacht, jeden letzten Freitag im Monat an einem bestimmten Ort in Berlin in einer alten Kantine treten wir auf, so. Und wir hatten aber für diesen einen Freitag kein Konzept, irgendwie ist es kaputt gegangen, ich weiß nicht, andere Leute waren plötzlich da. Wir hatten im Grunde nichts, womit wir auftreten konnten, noch 2 Tage vorher. Also hatte mein Kollege Simon Jäger die Idee zu sagen, dann lass doch die Leute mitbringen, was ihnen am liebsten ist, ihre Lieblingsbücher, alles, was vorlesbar ist, kann also auch ein Fahrschein sein oder ein Einkaufszettel oder was auch immer. Lass die einfach alles mitbringen. Wir kommunizieren das vorher, kann man ja heutzutage über Facebook und so weiter gut machen. Und dann sollen die alle mitbringen und wir lesen ungeprobt, also Prima Vista, beim ersten Sehen, das alles so vor, was da auf dem Tisch liegt. Und das war so ein grandioser Erfolg, dieser Abend, dass wir das dann einfach zu einem Konzept gemacht haben und sind damit auch durch Deutschland getourt und haben bestimmt, weiß ich nicht, 40, 50 so eine Prima Vista Lesung im Lauf der von 3, 4 Jahren halt gemacht. Und das Prinzip ist einfach, die Leute bringen ihre Lieblingssachen mit, das kann alles Mögliche sein und wir ziehen es aus dem Stapel vorne, sitzen auf der Bühne und lesen es einfach ungeprobt vor. Manchmal mit verteilten Rollen, alleine, je nach wie wir so Laune haben. Und wichtig, dabei trinken wir Wein. Werden also immer leicht etwas, wie soll ich sagen, der Abend endet anders, als er anfängt meistens. Mhm. Und ja, das war so das Konzept und es kam immer sehr gut an. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und ja, kann ich nur empfehlen. Kann man ja überall aufziehen sozusagen, ja, die Nummer. Ist wirklich ein witziges Konzept und wir hatten dabei großen Spaß, weil wir je nach Stimmung eben Texte verändern konnten, spielen konnten, wie wir wollten. Man hat dann alle Freiheiten. Also es ist, das hat immer großen Spaß gemacht.
Simon Jäger und du sind ja mittlerweile sowas wie ein eingespieltes Team. Also bei diesen Prima Vista Sachen. Macht ihr auch andere Produktionen zusammen?
Also ab und zu machen wir andere Sachen. Also Simon hat zum Beispiel ein Hörspiel geschrieben, ein Piratenhörspiel für Erwachsene. Das haben wir dann mit Band und Kostümen und also es war wirklich sehr aufwendig letztendlich für ein paar Abende und es kommen ja zu solchen Veranstaltungen jetzt nicht hunderte Menschen, dass man das alles wieder reinholt. Also das hat er quasi als Hobby gemacht und dann machen wir sowas und sagen, hey, wir haben hier eine Idee, wir wollen damit auftreten. Locations gibt es in Berlin genug, auch die wir kennen und dann machen wir es eben einfach und das machen wir gerne, aber diese Prima Vista Lesungen sind schon unser Steckenpferd und da haben wir uns auch wirklich kennen und lieben gelernt, obwohl wir uns ewig schon kennen. Wir sind am selben Tag geboren mit einem Jahr Unterschied und irgendwas scheint uns zu verbinden, also egal welche Art von Job wir zusammen machen. Manchmal steht man natürlich auch zusammen vorm Synchron-Mikrofon oder trifft sich da oder hat da Sachen zusammen zu tun. Es passt einfach mit ihm. Mit manchen Leuten hat man eben irgendwie eine Verbindung und muss nicht viel reden, sondern es funktioniert eben einfach und es geht mir so mit ihm.
Die berühmte Chemie, die stimmt, ne?
Richtig, genau.
Ja, ihr habt jetzt eine Weile diese Lesung nicht gemacht, es soll sie aber wieder geben. Ist schon irgendwie abzusehen, ab wann wir wieder rechnen können, euch irgendwo zu sehen?
Na, rechnen, also wir haben aufgehört damit, weil wir gemerkt haben, dass es uns so ein bisschen, wir hatten es dann wirklich sehr oft gemacht. Mhm. Erstmal ist es schwierig, wir sind zwei viel beschäftigte Männer, es ist schwierig und wir haben auch noch Familien jeweils, also es ist schwierig uns so oft zusammenzubringen, das klappt gar nicht so oft, wie man denkt und wir warten im Grunde auf den Tag, wo jemand sagt, hey, hier ist eine tolle Location, habt ihr Lust? Und das muss auch nicht unbedingt in Berlin sein, sozusagen. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn man es sogar woanders machen könnte. Und wir stehen so ein bisschen in den Startlöchern eigentlich, aber es gibt keinen festen Termin oder irgendwelche Pläne sozusagen. Aber wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hier so, wir hätten Lust, dann würden wir wahrscheinlich uns ins Auto setzen und kommen.
Oh, und einfach machen. Das klingt gut.
Ja, also, ja, aber ohne jetzt mich bewerben zu wollen. Ich wollte nur sagen, also wir haben keine Pläne und irgendwann wird es einfach wieder kommen. Und wir hatten es auch so oft gemacht, dass es uns ein bisschen nagelangweilt wäre zu groß. Aber es war so ein bisschen, ach, dann trifft man sich am Wochenende, fährt irgendwie im Auto zusammen nach, was weiß ich, Stuttgart und denkt sich, ey, wir waren noch vor zwei Wochen erst in, und dann liegen da abends unter Umständen auch noch dieselben Texte. Es ist erstaunlich, dass die Leute oft in verschiedenen Ecken der Republik offensichtlich dasselbe gut finden so, und dasselbe und uns auch hingelegt haben, sodass es ja dann gar nicht mehr Prima Vista war im Grunde, sondern wir den Text schon fünfmal hatten. Und das hat uns so ein bisschen, haben wir gesagt, so jetzt machen wir einfach mal eine Pause. Mhm. Jetzt brauchen wir mal eine Pause davon und die Leute vielleicht auch.
Damit es wieder frisch ist das nächste Mal dann. Wir werden auf jeden Fall aufmerksam bleiben.
Ja, also wenn wir was machen, werden wir es auf den diversen Plattformen kommunizieren.
Lieber David, es ist schade, aber unsere Zeit ist leider um und wir müssen uns verabschieden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, bei Leuten deines Berufes ist das nicht ganz einfach, euch mal zu kriegen, dass man sich mal so locker unterhalten kann.
Das stimmt, zur Zeit sowieso nicht. Es ist so viel zu tun. Das ist unfassbar.
Ja. Und du sagtest auch, du musst heute Abend noch arbeiten. Dann
ich muss noch synchronisieren.
Oh Jesus.
Ja, ist okay. Nicht so schlimm.
Ich sag dir an dieser Stelle tschüss, herzlichen Dank, dass du da warst.
Tschüss, herzlich gerne. War mir ein Vergnügen.